ARD. Ein unvermeidlicher Gast. Das unvermeidliche Thema. The End. Ein Radio 1 Podcast auf Leben und Tod.
Ihr Lieben, die neueste Ausgabe von The End, dem Podcast auf Leben und Tod bei Radio 1. Und wir haben ja angefangen, so eine kleine Weltreise zu machen. Und haben heute den nächsten großen Punkt, mit dem ich in meiner Arbeit zumindest häufiger zu tun habe. Ich habe nämlich heute Karim Hamza zu Gast. Hallo Karim.
Hallo Erik.
Und Karim kenne ich, weil wir vor mehreren Jahren eine ganz tolle muslimische Bestattung hatten, bei der wir alle da standen und dachten, ah, irgendwas ist hier anders. Der hat das so toll gemacht, der hat das geschafft, die nicht muslimischen Gäste, die muslimischen Gäste zusammenzuführen, und die standen alle da und es hat sich am Ende wie eigentlich eine Veranstaltung angefühlt. Aber du bist von Hause aus jetzt ja nicht der Imam, der auf Beerdigung ist. Du bist von zu Hause aus eigentlich
Sozialarbeiter, ja, und Erzieher, und die Imamtätigkeit führe ich aus in der JVA.
Du bist also Gefängnisseelsorger.
Genau, richtig. Im Gefängnis bin ich der Imam, aber eigentlich auch Seelsorger, wie du es richtig gesagt hast. Aber dort werde ich als Imam vorgestellt und so werde ich von den Inhaftierten auch eigentlich immer angesprochen. Das ist wichtig für die.
Das heißt, die kommen zu dir, wenn es um Gebete geht, aber auch wenn es um Gespräche geht? Oder in welchen Momenten bist du da der Ansprechpartner für die?
Also freitags immer zum Freitagsgebet, da führen wir das durch. Und es gibt diese Einzelgespräche, wo sie dann per Antrag darum bitten, ein Gespräch mit mir zu haben, um dann da ihre Sorgen, Belange, was auch immer mit mir zu besprechen. Und so kommen sie dann auf mich zu.
Und in welcher JVA bist du? Darfst du das sagen? Oder ist das?
Ja, ich bin in der JVA Plötzensee.
Eine Geschichte, die mir immer wieder auffällt, wenn ich im Leichenwagen durch Berlin fahre und das sieht man nach draußen, habe ich das Gefühl, so, ich sag mal, der stereotype Deutsche guckt weg, übersieht das. Wenn ich aber durch Bezirke mit einem für mich zumindest hohen muslimischen Anteil fahre, wird geguckt, wird wahrgenommen, wird gefragt, ist da jemand drin? Und ich habe das Gefühl, dass, ich will jetzt nicht sagen die Ehrfurcht, aber die Wahrnehmung, dass da jemand Verstorbenes sein könnte, eine andere oder größere ist. Ist das Quatsch? Nehme ich das nur so wahr? Oder ist das was, wo du sagst, ja, das kann wirklich sein?
Doch, das kann wirklich so sein. Das kann ich mir auch gut vorstellen, tatsächlich, dass das so ist. Wird es auch bestätigen, dass es, wenn es um das Thema Tod geht, dass dann schon Muslime anders reagieren und anderes Dorf irgendwie auch ansprechbar sind.
Wo kommt es her, was denkst du? Was ist da der Grund dafür, dass da, also auch gerade ganz junge Leute, ne? Also ja, jetzt so, wenn ich, wie heißt denn das neue Modewort, Talahon, selbst die halten auf ihrem E-Scooter an und gucken und haben kurz einen Moment des Respekts.
Ja, woher kommt es? Ist auch eine gute Frage, muss ich auch kurz nachdenken. Also ich denke, auch wenn man jetzt selber nicht praktizierend ist, kriegt man es doch schon mit, dass der Tod ja nochmal so ein einschneidendes Erlebnis ist für Muslime, weil es ja ein Leben nach dem Tod gibt. Und ich glaube, das ist so eine Phase, wo viele nochmal in dem Moment ganz kurz reflektieren und sagen, vielleicht sowas wie, das wird mich auch treffen, oder aber auch, ja, sowas wie in die Richtung, was passiert da eigentlich mit mir, wenn ich da drunter liege, und sehen sich dann irgendwie so auch ein bisschen in der Situation, bin ich vorbereitet darauf.
Das Spannende ist, das trifft ja die anderen Kulturkreise ähnlich,
ja, ne?
Aber die schauen weg. Das fände ich halt wirklich interessant. Aber du hast gerade was gesagt, erklär mir doch mal, wie sind die grundsätzlichen Vorstellungen im Islam über das, was nach dem Tod kommt?
Genau, um nochmal kurz drauf zu gehen, ich glaube, der Punkt ist, warum sie auch gucken, um das mal zusätzlich mal zu sagen, ist, weil ja Muslime auch an das Leben nach dem Tod glauben. Egal, wie man praktiziert, wie man lebt, wenn man sich als Muslim definiert, dann ist man auch davon fest überzeugt, nach dem Leben kommt noch etwas. Und das sehr zusammenhängt natürlich auch mit dem Tod. Weil der Tod ist nicht etwas Abschließendes, sondern eher so eine Art, eine Brücke, die zu etwas anderem führt, und das ist das Leben nach dem Tod.
Ist das eine Vorstellung, wie das die Christen von einem Himmel sich vorstellen, oder wie ist da die Vorstellung?
Ja, also was passiert nach dem Tod ist erstmal so, dass im Islam davon ausgegangen wird, dass man nicht direkt in den Himmel kommt, sondern es ist sowas wie eine Art Zwischenwelt. Man bleibt erstmal dort, aber es ist jetzt auch nicht unter der Erde, sondern es ist etwas zwischen dem Diesseits und dem Jenseits bis zu dem Tag, wo quasi dann der Tag des jüngsten Gerichts kommt, glaube ich, wird ja auch so genannt. Und dann dort jeder dann nochmal zu seiner eigenen Abrechnung kommt, wie er hier gelebt hat, wie es war. Es hört sich immer so ein bisschen hart an, finde ich. Mir fällt nun gerade nicht das richtige Wort ein, weil es immer sehr etwas Angsteinflößendes ist, was nicht sein muss eigentlich.
Ja, es ist ja was Christen ähnlich trifft. Ne? Also auf dem Weg werde ich oben in den Himmel gelassen oder ja, nicht? Und genau. Gibt es da jemanden, der mir sagt, ich habe mein Leben nicht so gut gelebt? Also das heißt, diese Abrechnung in der Form gibt es auch.
Die gibt es auch, genau. Und was auf jeden Fall den Körper verlässt, ist die Seele. Die Seele wird den Körper verlassen, der Körper selber ist jetzt hier eigentlich nur eine Hülle, der dann hier bleibt. Und die Seele selber macht sich dann auf den Weg auf die Reise.
Okay, also diese Vorstellung von der Seele ist, was interkulturell auch im Islam da ist.
Ja, auf jeden Fall.
Aber es gibt keine, so habe ich es zumindest nie verstanden, es gibt keine Vorstellung von Reinkarnation. Das heißt, die Seele geht in eine Form, wie heißt es? Heißt das auch Himmel?
Ja, das ist auch der Himmel.
Gleicher Begriff?
Genau, Paradies ist es eher, Himmel wird es auch im Koran genannt, aber damit ist auch das Paradies genannt. Und natürlich gibt es auch den Begriff der Hölle. Und diese Zwischenwelt wird aufgelöst werden, nachdem alle Entscheidungen getroffen worden sind.
Dann wer trifft diese Entscheidung?
Die trifft immer Gott, Allah in dem Sinne.
Okay, der ist der über dich richtet am Ende.
Genau, der über alle Menschen richten wird und kein Mensch ist überhaupt befugt zu sagen, wer irgendwo hinkommt.
Was ich in meiner Arbeit mitbekomme, ist, dass die Muslime, die ich erlebe, nochmal auf eine besondere Art mit dem verstorbenen Körper an sich umgehen. Dass es da Riten gibt, die es so bei den Christen eher weniger gibt. Kannst du die beschreiben? Was passiert mit jemandem, der kurz vor oder auch gerade frisch verstorben ist? Was passiert im Islam?
Okay, wenn jemand verstorben ist mit dem Körper, der Körper wird erst einmal, also bis der Tod dann auch komplett eingetreten ist, ist der nächste Schritt, dass der Körper auch gewaschen wird. Es gibt eine rituelle Waschung für den Körper, der wird dann durchgeführt, der kann auch mit der Familie, mit Familienmitgliedern durchgeführt werden. Ist auch nochmal ganz gut, so eine Art Abschied auch nochmal zu nehmen. Das hilft sehr, sehr vielen, dass sich nochmal richtig verabschieden können von dem Menschen.
Weil das ist was ich auch regelmäßig sehe, dass da wirklich große Familien zusammenkommen, ja. Dass das eher nochmal wirklich, also abseits von der eigentlichen technischen Beerdigung ein ganz großes Zusammenkommen auch ist. Bis wohin geht denn da Familie? Ist das ein sehr, sehr großer Kreis, der da kommen kann? Ja. Oder wer definiert das?
Genau, es gibt den engen Kreis Familie, das heißt so die Blutsverwandten, aber es kommen wirklich Freunde vorbei, Bekannte kommen vorbei, Arbeitskollegen kommen vorbei. Die kommen einfach auch nochmal den Respekt auszudrücken und auch nochmal Beileidsbekundung im Sinne von, dass man wirklich zu einem steht und dann auch einfach zeigt, dass man nicht allein ist in der Situation, dass einem genauso leid tut, was passiert ist. Ich will nicht sagen, um auch ein bisschen die Trauer abzunehmen, aber um die Trauer vielleicht auch zu teilen.
Ich habe wirklich beobachtet, fast alle Moslems, die ich kenne, haben schon mal jemanden Verstorbenes gesehen. Durch das, was dort an rituellen Waschungen passiert, also die meisten Erwachsenen. Und das können ganz viele Mitteleuropäer von sich nicht sagen. Und das finde ich was ganz, ganz Spannendes in dem Kontext.
Das ist eine gute Frage, ob sie jetzt bei der rituellen Waschung alle dabei mal waren, das kann ich dir nicht sagen. Aber ich würde schon sagen, dass prozentual viele bei einer Beerdigung schon mal waren. Das kommt, weil es ist so, Muslime gehen noch zu einer Beerdigung, wenn sie jetzt nicht unbedingt den Toten kannten oder die Familie kannten. Also wenn jetzt ein Freund von mir zum Beispiel sagen würde, er würde heute zu einer Beerdigung gehen und ich hätte Zeit, würde ich mich dem anschließen, fragen, ist in Ordnung, wenn ich mitkomme.
Okay, auch wenn du den Verstorbenen
und die Familie... Ich kenne ihn gar nicht, ich kenne auch die Familie überhaupt gar nicht, einfach nur... quasi ihm nochmal Respekt zu zollen, nochmal auch der Familie irgendwie bei dir zu bekunden, gehe ich mit. Weil es im Islam auch so ist, umso mehr kommen zu einer Beerdigung und für diesen Toten dann auch ein Bittgebet sprechen, umso besser ist es auch für den Toten.
Dass eventuell der Aufstieg aus dem Zwischenreich funktioniert, oder?
Er als Erleichterung für ihn, für den Aufenthaltsort und auch für seinen ganzen Weg, der dann da ist. Und natürlich auch durch das Bittgebet kann man ihn sozusagen nochmal unterstützen in der anderen Welt. Das Bittgebet ist nochmal so ein sehr spezieller, aber auch sehr wichtiger Faktor, den es noch gibt.
Okay. Es
gibt bestimmte Sachen, die man von dem Diesseits, dem Toten oder der Seele mitgeben kann. Ich nenne es mal jetzt auf der Reise, die Seele so macht.
Ich will noch mal einen kurzen Schritt zurück. Ja. Ich durfte 3-mal bei einer rituellen Waschung dabei sein und ich fand es unglaublich spannend, mit wie viel Liebe auch zum Detail sich um den Körper gekümmert wird. Also ne, was bei uns die Bestatter machen, ist da häufig einfach nicht Aufgabe des Bestatters an sich. Kannst du was dazu sagen? Also weil ich das wirklich, ich weiß nicht, ob das in allen muslimischen Strömungen so ist, aber da wirklich der Körper war nackt, wurde gewaschen und ist dann aber ja nicht eingekleidet worden, sondern in so ein Tuch gebracht worden.
Genau, also was bedeckt wird, sind immer die Schamteile. Ja, und es muss immer einer mit dabei sein, der die Waschung vollziehen kann. Dann ist die Familie mit dabei.
Was heißt jemand, der die Waschung vollziehen kann?
Also es kann jetzt keiner hingehen und sagen, ich wasche ihn, wie ich gerade Lust habe. Es gibt bestimmte Abläufe, die getan werden müssen, damit die Waschung überhaupt akzeptiert ist und auch richtig ist. Es kann jetzt nicht einer kommen und sagen, ich wüsste halt einmal von Kopf bis Fuß runter, sondern es hat richtige Abläufe, die stattfinden müssen. Und dann wird er tatsächlich gewaschen und das Wasser ist auch nicht einfach ein Wasser, was jetzt vom Wasser an ist, sondern es wird parfümiert. Damit auch gut riecht, damit euch auch ein bisschen noch vorgebeugt wird. Ein Toter hat ja auch bestimmte Gerüche, das hat auch damit zu tun, dass er dann einmal gewaschen wird, dass er gut riecht. Und dieses weiße Leichentuch symbolisiert auch mal quasi, wie der Tote wieder zurückgehen sollte, auch als reine Seele. Man kommt quasi als reine Seele auf die Welt und so sollte man es wieder auch verlassen, quasi, dass man keine Last mit sich trägt, sei es jetzt Menschen gegenüber oder auch irgendwo noch Schulden hat. Und das weiße Tuch, im besten Fall ist das Tuch, was ich bei der Pilgerfahrt benutzt habe. Da sind ja die meisten mit einem weißen Tuch. Und man sagt, wenn man es schafft, wenn man es kann, wäre es gut, dass man dieses Tuch benutzt, um sich damit dann quasi einzukleiden, um dann auch dann begraben zu werden. Aber es gibt viele, die haben die Pilgerfahrt nicht gemacht, die kriegen dann aber ein weißes Tuch. Also in der Regel ist es immer ein weißes Tuch.
Und ist es immer so, dass der Körper ganz in dieses Tuch eingeschlagen und du nicht das Gesicht siehst, oder ist das nur bei einigen so?
Das Gesicht wird freigelassen, damit man sich nochmal verabschieden kann. Okay, sobald aber beerdigt wird, wird das Gesicht auch zugedeckt.
Okay, weil das fand ich spannend.
Ja.
Und was ich total interessant finde, weil das kenne ich aus unserer Arbeit, die 3-mal, die ich dabei war, waren das immer Männer, die gewaschen wurden. Mhm. Bei Frauen dürfte ich nicht dabei sein, habe ich das richtig verstanden? Also dass da wirklich auch... Was wir auch gucken, ne? Also dass, wenn wir hier als Bestatter eine 90-jährige Oma haben, die ich in der normalen Welt nie nackt gesehen hätte und auch nicht angefasst hätte, dass das eher eine Kollegin macht. Das ist, habe ich das richtig verstanden? Das ist auch so?
Ich bin mir da nicht 100% sicher, aber ich glaube ja. Und ich glaube auch, die Familienmitglieder, die dann daran teilnehmen, wären eher dann die Frauen als die Männer. Aber wie gesagt, da müsste ich tatsächlich nochmal selber nachfragen.
Nee, das gesehen habe ich, also das bei uns auch, dass wir haben ja durchaus auch mal muslimische Menschen, die wir bestatten. Mhm. Und dann haben wir hier in Berlin einen Imam, den wir kennen. Mhm. Und der schickt uns, wenn es eine Frau ist, eine Kollegin, die das macht. Also das macht dann nicht er, sondern da ist einfach der Respekt vor dem anderen Geschlecht einfach dann doch ein sehr großer. Also wenn ich so gucke, was ich vom Islam lerne, dieser Respekt vor dem Körper nach dem Tod, dass das nicht irgendwas ist, mit dem ich umgehen kann, wie ich möchte, sondern dass da immer noch sowas wie, ja, es ist eine Hülle, falsches Wort, aber da ist noch eine Form des Respekts, den ich dieser Hülle entgegenbringen muss.
Hat auch sehr viel damit zu tun, weil ich würde, das ist vielleicht eine Unterstellung, aber schon meinen, dass jeder, der daran beteiligt ist oder jede, auch sich denkt, ich werde eines Tages auch hier so liegen, ich möchte gerne auch so behandelt werden. Weil es ist trotzdem, also es ist immer so eine Projektion von, das könnte ich auch sein und das werde ich bald sein. Die Situation, die wird auch mich dann treffen.
Kannst du das runterbrechen? Ist im Islam eher ein, also wäre es das Memento Mori, denke daran, dass du sterben wirst, oder ist es eher ein Carpe Diem? Also ist es eher ein Memento Mori, so denk daran, du wirst irgendwann sterben, also sei jetzt gut?
Also er denkt daran, du wirst auch eines Tages sterben, ja, definitiv. Aber eher mit der Reflexion, so was hast du dafür vorbereitet? Das ist eher so in die Richtung. Da dachte ich mir, okay, bin ich vorbereitet darauf?
Jetzt die Frage, warst du schon auf Pilgerfahrt?
Ja.
Okay.
War ich gewesen.
Wann war das?
2016.
Die klassische Bestattung im Islam ist an vielen Stellen eine andere, als die, glaube ich, viele, die ich kenne, eine Vorstellung davon haben. Magst du einmal kurz erklären, wie eine klassische muslimische Bestattung, also der technische Teil, für dich als Imam im perfekten Falle ablaufen würde?
Ja, also wenn dann der Tod eingetreten ist, dann kommt ja die Gebetswaschung, dann kommt die Verabschiedung, dann kommt das Totengebet für die tote Person.
Das heißt, das hältst du als Imam oder macht das die Familie mit dir zusammen?
Alle zusammen machen das. Es gibt einen Vorbeter für das Totengebet. Meistens ist es der Imam, es muss nicht der Imam sein, aber dadurch, dass man den Leichnam eigentlich auch dann zur Moschee bringt, da wird dann noch das Totengebet verrichtet. Das heißt, es ist immer so ein Ablauf von das Totengebet einmal für den Toten, dass quasi man darum bittet, dass ihm gut geht, dass ihm vergeben wird und all die anderen Sachen, die dazu sind, aber auch, dass man sagt, dass sozusagen der Weg erleichtert wird. Nach dem Totengebet begibt man sich dann zum Friedhof mit allen zusammen, wer dann da ist. Da ist auch nochmal sehr entscheidend, oder nicht entscheidend, eher das Wort, das zu beobachten ist, dass viele versuchen, den Sarg zu tragen.
Ja.
Es ist so eine, auch nochmal so eine bestimmte Sache.
Einmal kurz anfassen.
Einmal, ne? Kurz anfassen sozusagen. Da geht es auch viel darum, auch nochmal eine Erleichterung zu geben. Und auch nur, wenn man das einfach nur einmal kurz angefasst hat.
Und jetzt sagst du aber was total Spannendes, ne? Schlechte Klischees.
Ja.
Muslime werden nicht im Sarg begraben, aber sie werden im Sarg transportiert.
Richtig? Ja, und weil es hier nicht einfach so möglich ist, ohne Sarg begraben zu werden. Ich habe davon gehört, dass es wohl jetzt...
Genau, es gibt die ersten Felder, vor allen Dingen in Berlin, wo du im Tuch beigesetzt werden darfst.
Richtig. Hast.
Aber der Weg dorthin findet immer im Sarg statt.
Immer im Sarg, genau. Okay. Genau, das ist immer im Sarg und wird dann jetzt seit Neuem auch dann quasi ohne Sarg begraben. Dann ist es so, dass wenn der Leichnam runtergelassen wird, dass es wichtig ist, dass der Körper und das Gesicht Richtung Mekka zeigt. Das heißt, wird ein bisschen nach rechts gelegt mit dem Gesicht Richtung Mekka.
Liegt auf der Seite.
Liegt auf der Seite, genau.
Also ähnlich der Gebetsrichtung, habe ich das?
Das ist die Gebetsrichtung,
genau. Also daran wird sich orientiert.
Richtig, genau. Dann kommt es darauf an, man kann theoretisch dann nochmal das Totengebet verrichten für diejenigen, die nicht dabei waren. Das wird auch nochmal eine Möglichkeit geben. Das ist jetzt nicht eine einmalige Sache.
Das habe ich mit dir erlebt bei dieser Beerdigung. Da hast du den Vorsprecher gemacht und hast alle eingeladen mitzumachen und hast das aber auch auf Deutsch gemacht, meine ich.
Das Totengebet habe ich auf Arabisch gemacht.
Ja, und hast aber auf Deutsch auch noch was gemacht dazu.
Dann gab es eine Ansprache auf Deutsch und das Bittgebet war auch auf Deutsch. Das war eine Mischung aus Arabisch und Deutsch.
Ja,
das war das Bittgebet gewesen.
Was ich total toll fand, dass das funktioniert. Und was ich immer wieder sehe, ist, dass aber auch das Herablassen, und das war bei uns auch so, ist eher was man selber in die Hand nimmt. Das ist nichts, was aus der Hand gegeben wird. Sind das dann eher Verwandte, die das machen? Oder gibt es innerhalb der Gemeinde Menschen, die das übernehmen?
Ja, es ist die Familie und Verwandte, die das machen. Aber was wir immer beobachten, ist halt, dass jeder irgendwie teilhaben will da dran und irgendwie jeder nochmal kurz anfassen will und hier was machen will. Die kann man dann irgendwie dann auf später verweisen, wenn dann quasi Sand reingeschüttet wird, dass jeder so ein bisschen Sand reinschütten kann. Aber eigentlich macht es im besten Fall die Familie, weil es ist einfach der engere Kreis, jetzt einen Fremden daran zu lassen, ist sehr unpersönlich.
Also zum großen Thema für mich, was kann ich vom Islam lernen? Das ist was wir hier auch ganz doll versuchen zu propagieren. Ey, wer soll der Mensch sein, der die Urne von meinem Opa trägt? Also, wenn man sich verbrennen lässt. So, wer wenn nicht ich? Also das ist so absurd, ne? Die Vorstellung, da Sachen außer Hand zu geben.
Was ich auch gerne mache, ist nochmal die Ehefrau oder die Töchter ranzuholen, weil was wir auch immer sehen, ist halt, dass nur die Männer aneinander stehen. Die Frauen stehen ja sehr weit abseits und nehmen eigentlich gar nicht daran teil. Aber ich habe irgendwie im Laufe der Zeit gemerkt, dass die Personen, die am meisten mit dem Tod zusammen sind, ja, Ehefrau, Töchter, was auch immer, sich in dem Moment nicht verabschieden können. Und dann hatte ich schon immer das Gefühl, dass es auch in Ordnung ist und auch passt, dass wenn ich sage, dass wir ganz kurz auch der Mutter und den anderen den Platz geben, sich nochmal kurz verabschieden, wenn der Leichnam oder der Vater dann unten schon im Grab liegt.
Weil das Hinablassen haben Männer gemacht.
Genau, und meistens stehen auch dann die Männer und die beerdigen und am Ende erst, wenn quasi alles beendet ist, kommen dann nochmal die Frauen ran. Ich habe das aber nicht so gut gefunden und dachte, es spricht nichts dagegen.
Das war die Frage, es gibt also gar keine Regel dafür, sondern es ist eher eine Tradition, dass es so gemacht wird?
Es war eine Tradition, genau, die Regel. Es gibt jetzt keine Regel, dass es verboten ist.
Ja. Ein großes Problem, was ich sehe, vielleicht kannst du mir erklären, wo das herkommt. Ich weiß, das gibt es im Jüdischen auch, dass Muslime die Stelle, an der sie beerdigt werden, eigentlich für immer brauchen. Dass sie nicht... Und das ist ein Riesenproblem hier ist, die deutschen Gräber werden alle immer so für 20 Jahre nur vergeben. Da hast du eine Idee, wo das herkommt, warum dieses Grab für immer bestehen muss?
Es ist eine soll ich sagen, sehr hart ausgedrückt, eine Schande, den Toten wieder auszugraben und dann zu versetzen. Sondern das ist der Platz von ihm, das gehört ihm und der Teil des Friedhofs gehört auch nicht dem Staat oder sonst irgendwas, sondern es ist quasi Gottes Land und deswegen kann auch jeder da begraben werden und sollte auch dort liegen bleiben. Deswegen Friedhöfe werden niemals irgendwie nochmal ausgegraben oder irgendwie versetzt oder so. Das gibt es nicht. Es gibt ganz, ganz wenige Ausnahmefälle, ja, aber das ist eine absolute Ausnahme.
Also ein Frevel, den wir Deutschen da eigentlich machen.
Nein, das will ich nicht sagen.
Nein, aber ich
das sind die Gesetze hier, weil es ist ja nicht muslimisch angepasst oder jüdisch angepasst, sondern man hat ja einfach seine Gesetze, man macht das so und setzt es so um.
Ja, das sind gar nicht Gesetze. Was ich immer nicht verstehe, ist, ich kann ja hingehen und sagen, das muss man dann auch, wenn wir mit muslimischen Familien zu tun haben, mal wieder erklären, ja, du kannst das alle 20 Jahre verlängern.
Genau.
Aber zum Beispiel der deutsche Friedhof denkt nicht daran, dir Bescheid zu geben, dass du, sondern du musst sagen, ey, da musst du dich selber drum kümmern. Und ehrlicherweise, ich verstehe nicht, warum das nicht ein Formular gibt, wo drin steht, Karim beerdigt seinen Opa, dieses Grab gehört jetzt für immer der Familie, die kriegen alle 20 Jahre eine Rechnung. Das ist ja, was man noch verstehen würde. Ja. Und ich muss sagen, ich finde es auch schade, oder auch, ne, wir reden alle immer über Integration. Ja, wir haben in dieser Stadt jüdische Friedhöfe. Es gibt nur muslimische Felder auf Friedhöfen. Es gibt meines Wissens gibt es schon einen richtigen muslimischen Friedhof, der nur für Muslime ist.
Der ist da, aber der ist schon längst voll besetzt. Das ist der Friedhof, der auf dem Gelände der Schiedlik-Moschee ist.
Ach, okay.
Da kommt keiner mehr rein.
So, weil voll, und die anderen sind alle auf Friedhöfen immer, also sagen wir mal, als Unterabteilung. Was ich schade finde, dass es da keine Antwort bis jetzt gibt.
Ja, das ist halt so eine Sache. Ich glaube, man ist jetzt gerade auf dem Weg, mehr Platz zu bekommen. Ja, es gibt ja den Platz draußen in Gato, es gibt eine Kolonnenstraße, dann am Südstern gibt es ja einen Platz, also verschieden, auch hinter der Moschee, der Schädlingmoschee, sind ja auch viele begraben.
Na, meine Karim, das Spannende ist ja nur, ich kenne ganz viele Friedhöfe, die ihre Flächen reduzieren, weil sie nicht genug genutzt werden, und auf der anderen Seite habe ich die muslimischen Gemeinden, die händeringend nach Orten suchen, wo ich denke, so, könnt ihr bitte einfach miteinander reden, weil jetzt mal abseits von der Integration, ich finde es auch so wichtig, Friedhofsflächen einfach zu erhalten. Das sind die größten Grünflächen, die wir in der Stadt haben. Ne?
Ja.
Also, so, und da zu sagen, dann gebt die doch lieber einer muslimischen Gemeinde in die Hand, die damit total sorgsam und liebevoll umgehen.
Ich weiß von einigen zum Beispiel auch, dass die auf dem Friedhof nicht eine bestimmte Fläche haben, sondern sagen, das ist die Fläche, wo viele Muslime sich graben lassen, aber ihr könnt theoretisch überall auf dem ganzen Friedhof euch verteilen. Und da kenne ich viele, die sagen, ah, okay, wir müssen nicht dahin, weil du bist super eingegrenzt, wenn du nur da bist, wo die anderen Muslime sind, als wenn du sagst, die Stelle gefällt mir gut, weil, keine Ahnung, Baum X dort ist, die Sonne scheint da rein, etc. Oder da ist eine Schule mit Kindern, mein Vater wollte schon immer die Stimmen von Kindern haben. Ich möchte, dass er da mal ehrlich wird.
Bin ich beide, es gibt so ein, zwei Friedhöfe, die man, also vor allen Dingen so in Schöneberg und im Tempelhof, die dann auch ein bisschen, kann ich das jetzt sagen, legerer mit der genauen Ausrichtung des Sarges. Das ist ein großes Problem, dass gerade diese christlichen Felder häufig so angelegt sind, dass wenn ich da jemanden selbst auf die Seite lege, er nicht nach Mekka schaut. Und wenn die aber nur, ich sag mal, so 10 Grad abweichen und es ein bisschen schräg machen, das auf einmal hinhaut. Das gibt immer noch, das wusste ich nicht, einen ganz großen Anteil Muslime, die sich in ihre Heimatländer nach dem Tod überführen lassen. Hat das was damit zu tun, dass sie hier nicht die Stelle finden, wo sie ein Leben oder wo sie ein Tod lang bleiben können? Oder wo sind die Gründe, dass man zurück möchte? Hast du das mitbekommen?
Ja.
Gibt es Riesenfirmen, die da sich nur damit beschäftigen?
Das ist tatsächlich einfach damit verbunden, dass sie sich in ihrer Heimat eher sehen, begraben zu werden als hier. Es ist, bei vielen ist es, die sind da geboren, da aufgewachsen, sind dann hierher gekommen, fühlen sich dazugehörig und wollen auch da beerdigt werden, haben auch teilweise schon jetzt einen Platz da reserviert, wollen auch da zurückgeführt werden. Und die jetzt hier geboren sind, aber trotzdem in die Heimat zurückgebracht werden wollen, ist tatsächlich einfach eine Vorstellung, die sie gerne leben möchten. Aber es hat mit Platzgründen eher weniger zu tun.
Wie handhabt ihr das als Familie? Du hast mir erzählt, du bist, also deine Familie hat algerische Ursprünge.
Genau.
Gibt es da die Idee, dass, weiß nicht, leben deine Eltern noch?
Mein Vater ist hier beerdigt.
Ja.
Und wir hatten darüber, also bevor es passiert ist, auch gesprochen. Der hat auch klar gesagt, er möchte gerne hier beerdigt werden, weil wir ihn hier mal besuchen kommen können. Und weil seine Familie hier ist und er sich sozusagen da drüben das nicht vorstellen kann. Und für uns auch viel einfacher. natürlich dann.
Weil der Rest eurer Familie auch in Deutschland ist. Also du bist hier geboren und wir sind Berliner.
Genau, genau. Und wir gehen ihn regelmäßig besuchen. Der hat hier seinen Platz. Meine Kinder wissen, wo er ist. So wäre es tatsächlich ein bisschen. Ich fände zum Beispiel, es wäre respektlos, ihn einmal im Jahr für, weiß nicht, einen Tag besuchen zu gehen, weil ich in den Sommerferien da bin, als hier jederzeit hingehen zu können, auch für die anderen.
Der Gang auf den Friedhof, ja, ist das eine kulturelle Besonderheit, dass man da, wann gehst du auf den Friedhof zu deinem Vater?
Immer wenn ich Zeit habe, gehe ich hin, tatsächlich, aber ich denke jeden Tag an ihn und mache auch jeden Tag das Bittgebet oder für ihn, weil mir das wichtig ist, aber es gibt jetzt keinen speziellen Tag, wo ich jetzt sage, heute ist der und der Tag, heute gehe ich hin, da an, weiß nicht, an jedem dritten Sonntag im Monat gehe ich
so da wie
hin.
Die, wie die Europäer, ne, toten Sonntag, da laufen sie genau. Alle auf den Friedhof und jeder Blumenladen freut sich total. Kannst du mir als Imam erklären, eine Sache, die mich umtreibt immer wieder, wenn, ich weiß es vor allen Dingen in Berlin, wenn arme Muslime versterben, die keine Familie mehr haben, die quasi die Stadt die Beerdigung macht, dass dann nicht mehr danach geschaut wird, ob jemand Jude, Christ, Moslem ist, sondern am Ende werden die alle eingeäschert, was es im Islam grundsätzlich nicht gibt.
Ist verboten.
Was heißt denn das im schlimmsten Falle für die Seele dieses Menschen, dass er denn irgendwo gefangen bleibt?
Nein, das nicht. Und wenn es passiert ohne seinen eigenen Willen oder es, er gar keinen Einfluss drauf hat, passiert mit der Seele erstmal an sich auch gar nichts. Ja, weil dann über ihn hinweg entschieden worden ist. Aber es ist die Pflicht der Muslime, dafür zu sorgen, dass es nicht passiert. Das heißt, sobald jemand erfährt, da ist ein Mann, eine Frau, die hat keine Familie und die haben mitkriegt, der ist gestorben oder sie ist gestorben, ist es die Pflicht, dass einer sich darum kümmern muss.
Auch wenn du mit ihm nicht verwandt bist.
Auch wenn ich mit ihm verwandt bin, ich sag mal so, dass alles in der Macht Stehende getan werden muss, um das zu verhindern, damit es ein Begräbnis gibt, weil es die Möglichkeit gibt. Ah. Er kann ja begraben werden.
Okay.
Es scheitert ja nur daran, dass sich keiner darum kümmert, weil sich keiner dafür zuständig fühlt oder weil niemand weiß, dass er da verstorben ist. Und wir haben öfters so Situationen, Fälle, wo dann rumgefragt wird mit Foto und weil er dann einen Personalausweis hat und dann gesagt wird, kennt jemand diese Person, der ist aus Marokko oder der ist aus der Türkei, Pakistan, was auch immer. Kennt ihn jemand, weiß jemand, wo er kommt, lasst uns ihn begraben. Dann teilweise werden noch so Spendenaufrufe getätigt, für den Bruder, für die Schwester, so und so.
Okay.
Lass uns darum kümmern, dass sie begraben werden.
Also da funktioniert die Community?
Da funktioniert sie. Wird auch eigentlich in der Regel öfters dann noch so umgesetzt, dass es dann zu einer Beerdigung kommt.
Sag mal, der Grund, weswegen wir so diese Reise um die Welt machen, ist ja auch, um sich Riten anzuschauen, Sachen zu verstehen. Wenn du jetzt als praktizierender Moslem mit mir als praktizierendem Atheisten sprichst, wir befinden uns ja immer, also ich rede jetzt mit der Arbeitsperspektive, ne? Wir waschen ja zum Beispiel ganz häufig auch deutsche Verstorbene zusammen mit den Angehörigen, ne? Und würden immer gar nicht das so an die große Glocke hängen, dass das eigentlich eher eine muslimische Tradition ist. Was mich noch wirklich interessieren würde, ist, der Grund, weswegen wir diese Reise um die Welt machen, ist ja auch, um Riten zu sehen, von denen alle was lernen können, von denen man was haben kann, weil ich sehe, wie häufig wir so diese gemeinsame Waschung auch mit deutschen Familien machen das gar nicht unter dieser Überschrift rituelle Waschung aus dem Islam, sondern wir klauen knallhart diesen Ritus, weil wir sehen, wie gut es Familien tut. Wo siehst du noch Sachen, wo du denkst, ey, das wäre was, wenn das mehr Menschen machen würden, ohne diese Überschrift, dass das eine muslimische Tradition ist, ich glaube, das würde denen helfen.
Das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, das, was ich versucht habe, ein bisschen zu praktizieren, ist, alle mit einzubinden und nicht diesen Unterschied zu machen bei der Beerdigung, du bist Muslim, du bist Christ, du bist das. Ich glaube, das ist sehr wichtig. Es gibt die Riten, die durchgesetzt werden, die umgesetzt werden, die bestimmte Abläufe haben, die jede Religion für sich hat, die man dann auch machen kann, aber man sollte das nicht zu starr dann übernehmen auf Sachen und übertragen, die nichts damit zu tun haben. Ja, und ich glaube, das wäre ganz wichtig, weil viele sind einfach mit dabei, die haben keinen religiösen Hintergrund oder sind religiös, aber praktizieren selber nicht und fühlen sich dann ausgeschlossen. Ich glaube, das wäre ganz wichtig. Und was du auch erwähnt hast, dass man versucht, irgendwie gerade bei den Toten nicht so stark darauf zu achten, die dürfen hier begraben werden, die dürfen da begraben werden. Das ist einfach ein Friedhof, wo alle hingehören. Und sobald keiner irgendwelche komischen Sachen veranstaltet, glaube ich, dass man die Leute zusammenführt.
Was mich gerade nochmal umtreibt, auch nach dem Gespräch ist mit dir, ist wirklich dieses, ich wusste das nicht so genau, dass das eigentlich immer die Familien sind, die wirklich die ganzen Sachen selber machen. Und ich glaube, das ist was, wo man echt nochmal gucken kann, weil es gibt viele Friedhöfe, die erlauben das nicht. Ne? Also da gibt es Träger vom Friedhof, die sagen, die müssen das machen. Und ich hoffe, dass der Einfluss der muslimischen Kultur da eine Lockerung schafft. Genauso wie ich mittlerweile, das finde ich total interessant. Ich habe 3, 4 ältere deutsche Damen, die sagen, ja, ich möchte schon eine Erdbestattung und wir reden nicht aus Sparsamkeitsgründen, aber könnt ihr mich nicht in so eine Holzkiste packen? Könnt ihr mich in ein schönes Tuch packen?
Aha, okay.
Und die haben mit dem Islam nichts am Hut, die finden aber einfach diese Vorstellung, dass der Körper in der Erde liegt und nicht in einer Holzkiste, eine total schöne Vorstellung.
Ja, kann ich gut verstehen. Kann ich gut verstehen.
Weißt du denn schon, also du bist jetzt wie alt?
43.
Hast du denn, wenn du sagst, du weißt, dass Sachen auf dich zukommen, was passiert bei dir, wenn Karim irgendwann stirbt? Bleibst du in Berlin? Würdest du hier beerdigt werden wollen?
So wie es jetzt im Moment aussieht, ja.
Möglichst nah bei deinem Papa, oder?
Das wäre super, wenn da noch Platz ist. Ich hatte auch schon überlegt, ob ich mir da irgendwie einen Platz reservieren lasse. Aber ich weiß nicht, was die Zeit mit sich bringt, was noch passiert. Aber wichtig wäre für mich tatsächlich in der Nähe von meiner Familie.
Okay, das heißt, ihr habt kein Familiengrab da, sondern es sind einzelne Stellen?
Genau, da wo die Familie ist und da wo ich mein Leben verbracht habe und das ist nun mal hier in Berlin. Und ich denke, so wie es aussieht, wird es wahrscheinlich auch darauf hinauslaufen, dass ich hier beerdigt werde.
Ich hoffe, dass es noch sehr, sehr lange hin ist.
Ja, danke, ich wünsche auch für dich.
Vielen Dank, Karim, dass du uns das müssen wir einmal sagen, wir haben vorher darüber gesprochen, wir sind heute nicht auf jede muslimische Strömung eingegangen. Wir wollten einfach nochmal euch, die ihr zuhört, so Kleinigkeiten erklären, die im Islam normal sind. Und da soll jetzt keiner schimpfen, weil wir wahrscheinlich nicht zu 1000% die einzelnen muslimischen Strömungen nochmal analysiert haben. Ich hoffe, dass da sich keiner drüber ärgert. Vielen Dank, dass du da warst.
Ja, danke für die Einladung.
Ein guter Abgang ziert die Übung. The End, der Podcast auf Leben und Tod. Bis zum nächsten Mal. Vielleicht.